Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Wochenrückblickshow. Und heute haben wir den 30. Juni 2018. Und ja, wer ist heute mit dabei? Zum einen der Phil,
Hallo.
der Luke
Hallo.
und die May.
Hallo.
Und ich bin Jörg. Hallo an alle. Wie immer, ihr könnt uns gerne anrufen, wenn ihr möchtet. Dazu braucht ihr nur ein Headset und ein, ja, damit verbundenes Mikrofon. Und ihr könnt natürlich auch fleißig mitchatten, wenn ihr wollt. Genau, ja, unser heutiges Thema, da fange ich gleich mal an mit einer Szene, damit wir einen Ausblick haben.
Ecke jetzt von Südkorea. Achtung, steht alleine vor dem Tor. Das war's. Oder? Abseits. Abseits. So, es gibt das Zeichen im Videobeweis. Kommt von Toni Kroos. Hier. Also kein Abseits, das Tor muss zählen. Und die Entscheidung von Mark Geiger, Videobeweis, Tor für Südkorea. Deutschland ist draußen. Das Tor ist leer. Das Tor ist leer. Und Son ist unterwegs, das 2:0 zu erzielen. Das Spiel ist aus.
Ja, das Spiel ist wirklich aus für Deutschland. Deutschland ist draußen, zumindest die Nationalmannschaft hat es nicht geschafft, weiterzukommen. Und wir werden heute 2 Stunden über das Deutschlandspiel reden, es von hinten bis nach vorne analysieren. Nein, machen wir nicht. Aber das Thema Fußball wird uns trotzdem heute ein wenig begleiten. Einfach die WM in Russland, die interessiert uns natürlich und was jetzt so ein bisschen im Hintergrund noch geschehen ist, was Trump so gemacht hat und Putin so gemacht haben. Genau, das wollen wir heute ein wenig betrachten, genau. Und nicht nur den Fußball, genau. Weil der gewinnt immer der, der die Tore trifft und die anderen verlieren, die Tore reinkriegen und Deutschland gehört da halt dazu. Okay, und wir sind trotzdem gespannt, wer Weltmeister wird. Wird es Russland oder nicht? Phil ist, glaube ich, für Russland. Egal welche Game Man sie spielen, sie werden gewinnen. Okay, genau. Ja, kommen wir einfach mal zur WM an sich, zu dem Veranstalter. Ist natürlich Russland, natürlich auch Putin irgendwo. Und ich denke, momentan macht diese WM einen sehr guten Eindruck. Man kriegt sehr viel positives Feedback, auch von den Fans, auch von englischen Fans, muss man sagen, wo die Regierung ja wirklich in den letzten Monaten und Wochen halt auf Teufel komm raus alles schlecht gemacht hat, was Russland angeht. Aber es gibt zum Glück da positive Stimmen, wie zum Beispiel englische Fans, die dann sagen: Ja, wir glauben den englischen Medien nicht mehr, hier ist alles super, die sind freundlich und ja, genauso soll es sein und genauso ist es auch. Das zeigt halt auch mal wieder, wenn halt Menschen direkt in Kontakt mit einem anderen Land kommen und mit den Bewohnern halt von diesem Land, in dem Fall Russen, vorwiegend Russen, dass man dadurch halt ein ganz anderes Bild bekommen kann und was halt durch die Medien sehr oft verzerrt wird. Deshalb finde ich halt wirklich sehr positiv, halt solche Geschichten zu lesen. Und natürlich muss man dazu sagen, ja, haben wir noch nicht die Horden russischer Hooligans gesehen. Denn scheinbar macht halt das Gastgeberland sehr gute Arbeit, dass halt eben solche Sachen nicht stattfinden. Zum Glück ist bis jetzt noch nichts passiert, das muss man dazu sagen. Wir sind jetzt gerade in der K.O.-Runde. Es kann immer noch was passieren, aber zumindest bisher macht alles einen sehr guten Eindruck, was die WM in Russland betrifft. Genau.
Ja, zum Thema Hooligans. Also mir kommt es da so vor, als hätte man sich da überlegt, also gerade auch in England, okay, es ist diese WM in Russland und das darf natürlich nicht sein, dass das in alle Welt als positiv übertragen wird und womöglich die Leute auch noch was Positives über Russland denken. Und da hat man sich überlegt, ja, was können wir jetzt, wie können wir den Leuten Angst machen? Und dann kam man halt auf die Idee, ja, die bösen russischen Hooligans, also die russische Mafia ist ja eh schon in den Köpfen der Leuten und Hooligans klingt irgendwie auch fies und das sind halt die gewalttätigen Schläger und man ist da eigentlich überhaupt nicht sicher. Und wenn man da hinfährt, wird man sofort zusammengeschlagen von irgendwelchen Neonazi-Hooligan, weiß nicht was, gemischen. Und ja, das hat sich natürlich nicht bewahrheitet. Wen wundert es, weil das war halt auch frei erfunden. Also natürlich gibt es in Russland ja auch Hooligans, aber also diese Angst-Stories, dass da das irgendwie schlimmer ist als woanders und man da gleich zusammengehauen wird, war natürlich Quatsch. Und da noch ein Detail am Rande, es gab ja einen in einer Fernsehsendung, glaube ich, oder das wurde so rumgezeigt, die Bilder, Da haben sie einen vermeintlichen russischen Hooligan gezeigt. Der sah halt auch so ein bisschen fies aus, ne? So ein dicker, großer Typ mit Tätowierungen und so. Entsprach so dem Klischee. Und den hatte wohl ein Fernsehteam in Russland halt interviewt. Und irgendwo in dem Interview hat er halt gesagt, so ja, und wir werden ja in den westlichen Medien wird es ja immer so dargestellt, als wären hier Hooligans, die halt ne, Leute zusammenschlagen und dass wir bla 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 bla. Und dann haben sie halt diesen Ausschnitt genommen in den westlichen Medien und das so dargestellt, als hätte er das tatsächlich über sich und die Hooligans gesagt. Dabei hat er einfach nur gesagt, so werden wir in den westlichen Medien dargestellt. Mhm. Also man hat halt alles versucht, um da irgendwie ein schlechtes Licht auf die WM zu werfen. Und ja, wahrscheinlich kommt jetzt als nächstes, aha, weil es keine Ausschreitung von Hooligans gab, ist es nur ein Beweis, dass Putin ein schlimmer Diktator ist, der alles.
der hat schon alle ins Gulag eingesperrt.
Ja, genau. Die werden auch noch irgendwo ein paar kritische Journalisten auftreiben, die angeblich für die Zeit der WM mundtot gemacht wurden oder irgendwie
so. Mhm. Also so einen ähnlichen Bericht habe ich dann noch, den spiele ich dann nochmal ein. Was natürlich die unsere Medien dann drüber her sagen, genau. Da habe ich noch
Ja, schön. Es ist wirklich, es ist lachhaft. Also die Warnungen, also gerade in Großbritannien vor dem Hintergrund der Skripal-Affäre, ja. Also da haben sie die Wogen ja schon, also haben sie alles schon schön aufgemischt und hatten quasi so den Ausgangspunkt, um dann nochmal den Fans wirklich einzubläuen, wie vorsichtig sie sein müssen. Gerade die, ich weiß ja nicht, wie groß dieser Anteil ist, aber gerade der Teil der LGBT-Community, die Fußball mögen, dass die halt in Russland besonders gefährdet sind und bisher ist ja nun wirklich noch gar nichts passiert. Und ich hatte noch einen anderen Artikel gelesen, dass es dann auch von offizieller Stelle im Vorfeld Warnungen gab in den USA, dass Reisende, die zur WM nach Russland fahren, ihre Handys zu Hause lassen sollen, weil sie sonst vom russischen Staat ausgeräumt werden könnten. Und das waren jetzt nicht ab, das hat das Handelsblatt erzählt hier. Also das hat es aufgegriffen. Also es ist halt wirklich, ja, es ist wie zu Hochzeiten des Kalten Kriegs in einem echt schlechten Agentenfilm.
Ja. Ja. Und in Amerika wird überhaupt nicht spielen.
Nein, nein. Überhaupt nicht.
Nein.
Wie kommst du da drauf? Also USA ist doch das Symbolbild für Freiheit und Frieden und Gerechtigkeit.
Genau.
Genau. Da habe ich noch einen kurzen Bericht. Und zwar halt, natürlich sind auch viele britische Journalisten dort. Und da sagt halt zumindest einer, ich fühle mich hier sicherer als in London. Und zwar erzählt er halt, ich zitiere, kurz vor dem Fußballspiel kamen zu uns zwei kräftige, etwa 20 Jahre alte Kerle. Sie waren betrunken und auf dem Weg nach Hause. Aber das, was danach passiert ist, hat mich überrascht. Sie standen still und lautlos hinter meiner Kamera und hörten zu, was ich live sagte. Sie sprangen nicht auf mich, sie beschimpften mich nicht, so Brady. Als der Bericht zu Ende war, zeigten sie mit den Daumen nach oben und gingen lächelnd weg, erinnert sich der Journalist. Und ja, natürlich ist das Bild, was halt geprägt wird, sie fangen sofort an zu schlagen oder halt auch britische Fans, könnte ich mir vorstellen, dass sie das gemacht hätten. In Großbritannien natürlich. Und ja, halt positiv sowas zu lesen, dass halt nicht alle so verrückt sind. Oder halt wirklich den Sport verfolgen und jetzt nicht der Propaganda in den Medien.
RT Deutsch hat, glaube ich, auch Rainer Kalmuth interviewt. Mhm. Haben wir, glaube ich, auch einen Artikel auf Sotnet und da hat er sich ein bisschen auch ein bisschen über die politische Lage geäußert, weil er ja auch vor 12 Jahren mal in Russland war, als in Russland noch nicht so bergauf ging, wie es jetzt bergauf ging, und er hat halt so seine Erfahrungen preisgegeben, was Moskau betrifft und wie sich die Stadt echt zum Positiven verändert hat. Und dann ist er zwischendurch halt auch über die politische Lage befragt worden und hat da eben gesagt, dass eigentlich der gesunde Menschenverstand sagt, dass man die Taten der NATO eigentlich nicht als in Ordnung darstellen kann. Also man muss sich nicht mal mit Politik genauer beschäftigen, um zu erkennen, dass die NATO da ziemlich einen Humbug treibt und die Russen sozusagen irgendwie einkreist.
Also Kalmund war früher ein berühmter Fußballer, Bekanntheit vor allen Dingen mit Bayern 04 Leverkusen und war halt ein deutscher Fußballfunktionär gewesen, also ein Fußballer durch und durch. Ja, finde ich auch gut, dass halt manche sich dazu äußern. Gab es bestimmt mehrere oder gibt es bestimmt noch mehr, die wir jetzt nicht gefunden haben. Aber wie gesagt, es ist immer gut, solche Stimmen zu hören, die einfach noch rational etwas zu sagen und nicht nur blind irgendwelchen Sachen folgen, die veröffentlicht werden. Genau. Ich würde nur sagen, oder hat noch jemand was zum Thema Hooligans? Ansonsten würde ich mal natürlich jetzt gerne die Berichterstattung unserer deutschen Qualitätsmedien zeigen oder zumindest einen Auszug.
Gerne.
Okay, dann mache ich das mal. Und zwar ist es ein Kommentar von der ARD, das zum Tagesjournal war das, glaube ich, am 26. Juni. Und da hat Jochen Löfgens vom WDR Folgendes gesagt. Ich spiele es mal vor.
Das deutsche Fußballnationalteam oder im viel zu oft übernommenen DFB-Sprech auch die Mannschaft ist also raus. In gut zwei Wochen wird nicht Manuel Neuer den WM-Pokal im Moskauer Luschniki-Stadion in die Höhe heben. Das mag man schade finden, das verstehe ich gut. Aber ein Gedanke sei erlaubt. Vielleicht ist es auch eine Chance. Eine Chance, stärker hinter die Fassade dieser WM zu schauen. Die Fassade, die, solange die Mannschaft im Turnier ist, schwarz-rot-gold fast blickdicht getränkt bleibt. Der Blick sollte hier jetzt freier sein. Zum Beispiel auf das besagte Luschniki-Stadion. Auch dort mussten nordkoreanische Zwangsarbeiter schuften, um die Arena WM-tauglich zu machen. Oder auf St. Petersburg. Dort warten viele Arbeitsmigranten der WM-Bauten noch immer auf ihren ohnehin kargen Lohn. Oder auf die, bei denen nicht wenige von politischen Gefangenen sprechen. Sie sind in Russland inhaftiert, während Wladimir Putin die WM nutzt, um seine Macht nach innen zu stärken und nach außen ein offenes Russland zu inszenieren. Menschenrechte scheinen dabei wenig wert. Und die FIFA, der angeblich reformierte Fußballweltverband, der sucht die Nähe zum Kreml und hebt die Arme, als hätte er mit den Problemen nichts zu tun. Setzt darauf, dass all das vergessen ist, wenn der Ball nur rollt und die Bilder flimmern. Der Ball wird auch jetzt weiter rollen, nun aber ohne Deutschland. Eine Chance also, den Fokus ein wenig zu verrücken. Und übrigens, würde das geschafft, könnte das Ausscheiden der Mannschaft unfreiwillig erreichen, woran der DFB bisher gescheitert war, die Menschenrechtsverletzungen in Russland klar zu benennen. Und der Gedanke trägt auch seine ganz eigene Fußballromantik in sich.
Also hätte ich jetzt hier einen Buh-Knopf, wäre da eigentlich durchgängig durchgelaufen. Buh, Buh, hör auf. Genau.
Pfui.
Genau, also ja.
Also was mir da aufgefallen ist, also abgesehen davon, dass er natürlich überhaupt keinerlei Fakten nennt, sondern nur Gerüchte und Hörensagen, wie er sagt, ne, wie nicht wenige nennen das, bla 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 bla, aber also keinerlei Fakten. Und es ist schon hart auch, also wenn man sich mal überlegt, dass er das Wort Zwangsarbeiter verwendet hat, ne? Also das ist also grotesk fast schon, weil ich meine, Zwangsarbeiter ist ein Begriff, der hier sehr stark natürlich mit der Nazi-Zeit besetzt ist.
Oder halt in der Sowjetzeit mit Gulags.
Genau, und das Wort ist nicht einfach nur sag ich mal, ein Arbeitsmigrant oder so, sondern das heißt wirklich, also wenn jemand, so, also oft ja im Krieg dann gefangen wird und halt gezwungen wird zu arbeiten, also das ist schon heftig, so ein Wort zu benutzen, also wenn er zumindest gesagt hätte, ne, so Arbeitsmigranten, keine Ahnung, schlechte Bedingungen, was natürlich auch Schwachsinn ist, aber das macht vielleicht noch wenigstens ein bisschen Sinn, aber Zwangsarbeiter, das Wort in den Mund zu nehmen, ist schon Wahnsinn. Also die sind sich echt für nichts zu schade.
Wo ist das gelaufen, in der ARD?
ARD, ja, nicht Tagesschau, die ist Tagesthemen, kommt, glaube ich, jeden Tag blicke ich mal ein und geht es eine halbe Stunde und da werden verschiedene Berichte halt vom Tag gezeigt und an dem Tag ist er Deutschland rausgeflogen, deswegen hat er seinen geistreichen Kommentar losgelassen.
Das ist eine ganz schön breite Bühne, die er da bekommen hat, also weil die Tagesthemen, also die Tagesschau arbeitet ja nicht so viel mit Kommentaren, ne? Und viele Leute, die an so Kommentaren und Einschätzungen interessiert sind, gucken halt die Tagesthemen. So, also ich finde es erschreckend. Es ist auch ziemlich selbstgerecht. So, das.
Also es klang für mich so wie die ARD-Märchenstunde für schwach Beleuchtete, um die Weltsituation zu erklären.
Ja, und alles, was positiv ist, und alle, also ich wenn man das einfach auch mal googelt, so Russland als Gastgeber, es klingt halt immer überall durch, dass es quasi vom Staat verordnet ist, ne? Dass die Russen, die den Gästen und Touristen dort freundlich begegnen, sind halt quasi angehalten, das zu tun. Und das ist auf gar keinen Fall irgendwie echtes Interesse oder ein Zeichen dafür, dass es sich in dem Land vielleicht sogar ganz gut leben lässt und die Menschen sehr nett sind, wie überall sonst ja meistens auch, sondern es klingt halt immer so durch, dass es halt eine einzige riesige Show wäre, so. Also in den kritischen Kommentaren.
Ja, und das hat einfach der Sport wieder politisiert wird, anstatt den Sport Sport sein zu lassen und froh zu sein, dass es einfach so gut läuft und dass die Leute Spaß haben, die Fans vor allen Dingen, die Fußballer, und ja, da wird halt dann wieder versucht, was anderes draus zu stricken, jetzt das Negative zu suchen, weil Deutschland eben rausgeflogen ist, weil sie einfach schlecht gespielt haben.
Und zum Beispiel, ich meine, die letzte WM, das war ja Brasilien, also ich, dass je erfolgreicher Deutschland war, ich meine mich zu erinnern, dass man irgendwann keine Kritik mehr an Brasilien gelesen hat, ne? Und vor allem auch nicht in dem Ausmaß, aber wie da halt quasi ganze Viertel gesäubert wurden, um Stadien hochzuziehen und sowas, also andere Länder dürfen das, Russland macht nicht mal sowas, aber kann sich eigentlich abmühen, wie sehr es will, es ist halt trotzdem immer verdächtig irgendwie.
Ja. Das war zumindest einer der wenigen Kommentare, oder ein Kommentar, den ich halt gelesen habe oder gehört habe, den es halt tatsächlich gibt, und ich denke mal, andere Medien werden sich da bestimmt auch noch drauf gestutzt haben, aber zumindest reicht schon eine Stimme aus und ist schon schlimm genug, die hat dann wieder Schlechte suchen müssen. Natürlich gibt es in Russland Probleme, gibt es aber auch in jedem anderen Land auch, und ja, so kein großes Fass aufmachen. Genau. Gut, ich würde mal sagen, ja, was ist denn sonst noch so passiert jetzt? Oder haben wir noch was zur WM speziell? Fällt noch jemand was ein, was wir unbedingt ansprechen sollten? Es geht jetzt noch knapp.
Also ich würde vielleicht noch mal einmal ganz kurz auf den Symbolcharakter eingehen. Also es ist vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich meine, Deutschland hat sich halt kolossal überschätzt, wurden halt gefeiert als tolle Mannschaft und so weiter, und die sind halt wirklich in der billigsten Gruppe letzter geworden, worst case, und das hat für mich auch so ein Stück weit einen Symbolcharakter halt, finde ich, für die Veränderung der Weltordnung, ne, die halt Putin ja auch immer wieder anspricht, also dass halt eine multipolare Welt jetzt ist mit verschiedenen Mächten, die großen Einfluss haben und nicht mehr von USA und dem Westen getriebenen Welt, die halt, ja, sag ich mal, den alles bestimmen können. Und irgendwie hat das, fand ich dann auch so ein vielleicht so ein gewisses Symbol dafür, dass diese Ära halt zu Ende ist, wo man sagt, wir sind die Besten und wir gewinnen immer.
Nee, definitiv stimme ich vollkommen zu, weil im Fußball sieht man es halt vielleicht auch mit am ehesten. Es gibt hunderte andere Beispiele. Es kann halt nicht immer nach oben gehen, sondern es gibt halt immer irgendwie Wellen, oder es verläuft immer wie in Wellen sozusagen. Es gibt ein Hoch, dann gibt es wieder ein Tief. Und so kann es halt natürlich auch irgendwann in der Politik passieren oder mit Ländern geschehen, dass es halt nicht immer nur nach oben geht, sondern auch andere starke Spieler mal ins Spiel kommen, wie jetzt zum Beispiel Russland.
Genau.
Ja, und mein Eindruck ist auch immer, also dass also so Sportveranstaltungen einfach viel auffangen müssen, ne? Also es ist halt wirklich, es hat einfach immer was von Brot und Spiele. Also ich will das gar nicht irgendwie herabwerten, wenn Leute begeisterte Fußballfans sind, aber mitunter finde ich die emotionalen Reaktionen, also wenn die eigene Mannschaft halt raus ist, dass man dann irgendwie zu Tränen bewegt ist und völlig verzweifelt. Und da wird ein Zusammengehörigkeitsgefühl geschaffen, was sonst ja gar nicht zustande kommt. Und was sonst soll das leisten? Politik schafft es nicht, ne? Also das ist irgendwie, also das fand ich schon wieder erstaunlich. Also diese Bilder von der Fanmeile und so, wo ich dachte so, wow, es ist ein Sportereignis. So.
Ja. Muss ich auch nur überlegen, also die Fußballspieler, Deutschen und viele andere, wie viel Geld die im Jahr überhaupt verdienen. Ich glaube, wenn ich mich nicht recht täusche, Toni Kroos verdient, glaube ich, 20 Millionen im Jahr. Und das ist ein Fußballspieler. Also der steht auf dem Platz. Natürlich leistet er auch was, aber einfach diese Größendimension ist schon Wahnsinn für einen Fußballspieler.
irgendwie finde ich es nicht schlecht, dass es jetzt vorbei
ist. So geht es mir auch.
Naja. Gut, warten wir mal ab. Noch läuft ja die WM. Mal gucken, wer gewinnt. Ich bin gespannt. Passiert. Bis zum, ich glaube, am 17. Juli ist, glaube ich, das Finale dann.
Ja. Das wäre doch der Hammer, wenn Russland gewinnt, oder?
Das wäre wirklich der Hammer.
Die unsere Medien dann durchdrehen werden.
die sind alle gedopt.
Ja. Ja, genau.
Alle gedopt von Putin höchstpersönlich. Kommt vorm Spiel in die Kabine, spritzt ein bisschen was. Mhm. Ja, ja.
Und wir haben in 4 Jahren dann den direkten Vergleich, weil es haben doch irgendwie USA zusammen mit Kanada und Mexiko das losgezogen als Austragungsort. Oder nicht in 4 Jahren, 26, Entschuldigung. Oh. Aber dann bis 26 kann noch so viel passieren.
Ja, stimmt, ich weiß gar nicht, wo die nächste dann ist. Oh, Naja. Okay, letzten Endes ist es halt auch nur Fußball irgendwo. Aber es gibt ja noch etwas Positives, und zwar der Ball, der da mitspielt, der ist nämlich von, sage ich jetzt die Marke, ist eine deutsche Firma, und der spielt bis zum Finale mit. Also von daher sind die Deutschen schon noch bis zum Finale mit.
Zumindest das Leder, was getreten wird.
Ja. Das Leder, was getreten wird. Genau. Okay, gut. Ich würde sagen, kommen wir mal weiter zum das politische Trump, glaube ich, spielt momentan, also zumindest höre ich ziemlich viele positive Sachen, wo ich denke, ja, cool, interessante Entwicklung. Was hat man da zum Beispiel? Also was ich jetzt gehört habe, ist, zum einen Trump hat sich mit Putin getroffen, nur ganz kurz anzureißen und dann...
Nee, er wird sich mit Putin treffen, und in amerikanischen Medien sind Gerüchte rumgegangen von einer Insiderquelle aus diplomatischen Kreisen, dass er eben vorhat, mit Putin eine Vereinbarung zu treffen, um die amerikanischen Truppen aus Syrien herauszubekommen. Was er davor schon mal probiert hat, vor ein paar Monaten, und was dann gleich am nächsten Tag dementiert wurde vom Pentagon, also von den Deep Statern. Also es könnte sein, dass das vielleicht auf der Agenda steht, dass der sich ein bisschen mit Putin über Syrien unterhalten will und wir vielleicht seine finanziellen Ausgaben da ein bisschen runterschrauben kann, indem man eben Truppen nach Hause schickt.
Ah. Mhm. Muss. Also,
Er will ja auch eine Space Force aufbauen.
Oh ja.
Er will ein bisschen Geld in der Kasse.
Richtig.
Mit der will er dann die Asteroiden bekämpfen, die NASA jetzt bekannt gegeben hat, dass die alle Asteroiden finden wollen oder schon gefunden haben, die Erde bedrohen. Da schickt Trump dann seine Space Force hoch und die gehen da mit einem Schlaghammer drauf los. Gut, genau, Schlaghammer so geht in eine Vakuum
nicht. Genau, mit so einer Bohrmaschine, so wie in dem Film dann mit Bruce Willis. Ne?
Armageddon.
Armageddon, genau.
Ja, die Space Force ist ja nur ein Teil dieses Programms.
Also gibt es noch mehr?
Ja, das er da präsentiert hat. Er will ja auch den Traffic, also den Verkehrsweg im All irgendwie kontrollieren. In Zukunft, also ja.
Ich stelle mir das alles gerade sehr bildlich vor, okay.
Genau, und dann will er halt einen weiteren Mann auf den Mond schicken, Amerikaner natürlich, und in der näheren Zukunft auch jemand auf den Mars.
Oh.
Und dazu hat er explizit die amerikanischen Milliardäre aufgerufen, die doch so gerne ihre schönen Raketen bauen, wie dieser SpaceX-Typ, wie heißt der?
Elon Musk, ja.
Elon Musk, genau. Die sollen sich doch da bitte auch ranhalten. Und wenn die zuerst da oben sind, waren es ja dann auch Amerikaner und wir sind dann wieder die Größten.
Okay. Ja gut, das sind natürlich dann Sachen, die sich ein bisschen weltfremd anhören, erstmal für mich zumindest. Aber
also ich bin froh, dass er so Initiativen irgendwie bringt, weil es irgendwie den Fokus von Auslandseinsätzen wegnimmt und das Geld irgendwie in sinnvollere Dinge investiert, wie die Raumtechnik, was ja auch der Bevölkerung irgendwann zugutekommt.
Na okay, das ist ein positives Argument. Ja, okay, dann nehme ich mich zu.
So, klar, Space-Krieg ist irgendwie ein bisschen absurd, aber sag ich mal, dass das Thema Wissenschaft und Neugier, ne, Forschung und so weiter, dass man das symbolisch zumindest auch stärkt, wenn der Präsident halt darüber was sagt, finde ich jetzt auch erstmal nicht schlecht. Also das ist besser als wieder den nächsten Krieg zu propagieren.
Okay,
dann. Ich würde gerne ganz kurz nochmal zurückkommen auf das Treffen Trump-Putin. Was daran auch spannend ist, dass es ja, Trump ist 1,5 Jahre im Amt und ist das erste offizielle Gipfeltreffen zwischen den beiden. Und das ist ja auch schon eine Aussage an sich, ne? Also, dass man in der Regel hast du ja relativ schnell, gerade bei Staaten, die eine Rolle in der internationalen Politik spielen, hast du relativ schnell Einzelgespräche oder offizielle Treffen und bei denen ja bisher nicht. Sie haben sich ja letztes Jahr beim G20 G8, G20, was war es denn? In Hamburg, oh Gott.
G20.
Ist G20, muss
ich sagen. Ja, da haben sie ja kurz miteinander gesprochen, aber das ist jetzt quasi das erste offizielle Gespräch am 16. Juli in Helsinki. Ja. Und was ich auch noch ganz spannend fand, war, also der Trump kassiert dafür natürlich ohne Ende Kritik. Also gerade von den Demokraten, also da wird wirklich dann auch quasi Wörter, also ist wieder interessant, was für Sprache genutzt wird. Eine Zeitung schreibt, wie es sein könnte, dass er sich mit dem Feind trifft, während er mit den, weißt du, also so, das, also wo schon so Fronten aufgemacht werden. Was ich ganz interessant fand, also hatte ich heute noch gelesen, dass es wohl auch heißt, dass der Trump auf Nachfrage für sich nicht ausgeschlossen hat, auch drüber nachzudenken, die Annexion der Krim durch Russland anzuerkennen.
Ja. Alles positive Schritte, wenn er sie wirklich so aufbringt.
Ja, einfach auch ein heißes Eisen, ne? Also das, ja.
Ich habe eine Überschrift gelesen gerade, wenn also um dieses Treffen ging. Ich weiß jetzt nicht, von wo der Artikel ist, könnte von Sputnik sein, genau, Sputnik, glaube ich. Wieso ist Putin-Trump-Treffen ein Albtraum für Europa? Ist halt die Frage. Und es ist halt so, vor allen Dingen halt, da geht es um die NATO. Und Trump hat jetzt auch angekündigt, oder zumindest ist es in Planung, dass er vielleicht auch Truppen aus Deutschland abzieht. Wir sind halt immer noch, man kann sagen, besetzt. Und diese Truppen sollen halt auch abgezogen werden. Ob es dann wirklich realisiert wird, ist die andere Frage, aber zumindest sind auch diese Sachen positiv.
Also das ist offiziell keine Vorgehensweise von Trump, aber das Pentagon hat halt angekündigt, dass es die Kosten prüfen will für die Soldaten, die hier in Deutschland stationiert sind, was so klingt, als würde Trump dahinter stehen und eben das Pentagon dazu drängen oder denen sagen, die sollen mal die Kosten berechnen, wie viel das denn den amerikanischen Steuerzahler kostet, wenn die ganzen Soldaten hier in Deutschland stationieren. Also es könnte wirklich von Trump stammen, genau, diese Initiative.
Genau, vielleicht nochmal, um das ein bisschen negativer zu deuten. Also eine Möglichkeit ist natürlich auch, dass die sagen, also das US-Militär, okay, Deutschland ist jetzt irrelevant, ne, was ja auch stimmt. Also sage ich mal, vom Militärischen her macht es keinen Sinn mehr so richtig. Aber jetzt verschieben wir halt unsere ganzen Truppen nach Polen oder weiß nicht sonst wohin. Also halt nach dem Motto, früher war die Grenze halt in Deutschland zum bösen Russen und jetzt ist sie halt weiter im Osten. Und dann müssen wir das halt neu organisieren. Also nur mal so in den Raum, wer weiß, was wieder dahinter steckt.
Okay, ja, das ist auch ein gutes Argument. Das ist sozusagen eine Problemverschiebung oder Verschärfung, könnte man da sogar davon reden, wenn die jetzt wirklich nach Polen gehen sollten. Mhm.
Dann war natürlich noch das berühmte Treffen zwischen Trump und dem Kim Jong-un in Nordkorea. Mhm.
Rocket Man.
In den Medien genannt. Genau. Und das Treffen ist ja offensichtlich oder anscheinend ziemlich positiv abgelaufen und am Ende haben sie dann eine nicht formale Erklärung unterschrieben. Also keine Seite hat sich dafür irgendwas verpflichtet, aber in der Erklärung steht halt, dass Nordkorea sich abrüsten soll in Sachen Atomwaffen und Trump hat dann mündlich, so hat es der Anschein, dem Kim Jong-un versichert, dass die Amerikaner mit den Südkoreanern aufhören, diese Kriegsspiele vor der Küste Nordkoreas durchzuführen, was dann vor ein paar Tagen auch bestätigt wurde, dass das Pentagon diese Kriegsspiele also zumindest auf Eis gelegt hat, vorerst.
Ja, also durchaus durchwegs positiv, also zumindest diese Entwicklung momentan. Mal gucken, was da am Ende passiert. Aber so ist Trump momentan überzeugender als jetzt vor wenigen Monaten. Aber wir wissen halt nicht genau, wer steckt halt da noch mit im Hintergrund und wie wurde halt beeinflusst oder halt gedrängt, manche Dinge zu tun. Das ist halt immer noch die Frage bei ihm.
Ja, und gleichzeitig ist halt, darf man das ja fast nicht sagen, ne, dass es positive Schritte sind. Der wird ja gleichzeitig Dann ist er massiv unter Beschuss für andere Themen, also wie die Familientrennung an amerikanischen Grenzen. Also da bleibt dann überhaupt kein Platz für andere Sachen, weil dann natürlich auch sofort Prominente eingeschaltet werden und die entsprechenden Hashtags auftauchen und das lenkt dann auch wieder den Blick ab von dem, was eben auch Weltpolitik ist. So. Also das, was für uns ja einfach auch in dem Fall mal interessanter ist. So, es wird immer ein Thema genommen, das dann quasi alle anderen Dinge, die ein Politiker schafft, eben in Misskredit bringen, statt halt zu gucken, an welchen Stellen vielleicht wirklich auch was besser läuft. Besser läuft als bei Vorgängern.
Und die Sache mit der illegalen Einwanderung und dem, was du gerade erzählt hast, dass da in Amerika gerade ein großer Diskurs ist wegen den Familien, die ja getrennt werden, bezieht sich ja eigentlich auf seinen Wahlkampfversprechen, dass er eben die Grenzen zumacht, beziehungsweise seine Wand baut, seine Trump-Wand.
Trump Wall.
Und er versucht einfach sein Wahlversprechen, so gut es geht, da irgendwie durchzubekommen. Und er hat sich ja auch in den letzten Wochen explizit auf Deutschland bezogen und was in Deutschland passiert ist mit dieser Flüchtlingskrise und wie das die Merkel gehandelt hat und dass er das eben in Amerika verhindern will, dass da weiter illegal Leute von Mexiko nach Amerika kommen und dann sozusagen in Anführungszeichen die Arbeit den Amerikanern wegnimmt und ja.
Lerner schreibt zum Beispiel als Kommentar, er schreit der tiefe Staat auf, was er Trump macht, und fragt er dann, was werden Sie sich im Gegenzug ausdenken? Das ist natürlich auch eine gute Frage. Was planen die dann wirklich, wenn Trump jetzt positiv agiert und
Manchmal habe ich so das Gefühl, die warten einfach, bis der endlich wieder weg ist. Obwohl er vielleicht teilweise da mitspielt, aber ich glaube nicht, dass sie immer noch sehr zufrieden sind mit der Wahl als US-Präsidenten. Der Trump hat halt seine eigene Linie und die scheint da irgendwie auf Biegen und Brechen durchzuziehen, und die Deep Stater mögen sowas nicht, wenn US-Präsident so ein bisschen eigene Sichtweisen hat und ein bisschen selbst die Kontrolle aufrechterhalten will.
Ja, ich wollte noch mal was zu dem Thema Familientrennung an der Grenze sagen. Also eine Sache, die man da auch noch wissen muss, ist ja, dass das auch unter Obama schon sehr stark stattgefunden hat. Also Trump hat da jetzt eigentlich gar nichts verändert oder so. Das ist einfach nur ein riesen Medienaufschrei gewesen. Und ich glaube, selbst die US-Medien haben dann irgendwann gemerkt, ups, das gab es ja schon unter Obama. Dann spielen wir das lieber mal doch nicht so hoch, das Thema. Aber es ist natürlich auch sehr emotional. Und nochmal kurz zu Kim Jong-un und die ganze Geschichte. Vielleicht noch ein Aspekt, der da interessant sein könnte, wobei das jetzt auch ein bisschen Spekulation ist, aber eventuell könnte man es eben auch deuten als Zeichen, dass die USA eben auch dort ihren Einfluss verlieren, den sie vielleicht mal hatten. Also dass auch Südkorea sagt, okay, die USA, da können wir uns jetzt irgendwie auch nicht mehr so richtig drauf verlassen, und wir müssen jetzt halt mal gucken, dass wir hier irgendwie klarkommen, so, ne? Und sich so, man könnte es zumindest so sehen als so einen ersten Schritt, dass diese Annäherung stattfindet, dass halt auch andere Länder und Völker sich dieser Dominanz der USA langsam entziehen und halt sehen, das geht so nicht weiter. Also es wäre jetzt eine optimistische Spekulation, sage ich mal.
Nee, wäre ja durchaus positiv, wenn das Deutschland dann auch endlich mal sehen würde. Gerade die Krise Merkel, würde ich mal fast sagen, weil Phil, du hattest vor uns gerade angesprochen, halt gerade wegen Flüchtlingskrise. Da gab es ja gerade auch in den letzten Wochen riesige Diskussionen, halt gerade, oder Parteigerangel könnte man es vielleicht auch bezeichnen, zwischen Merkel und Seehofer. Weil Seehofer hat halt etwas radikaleres Bild, was die, ich nenne es jetzt mal Flüchtlingsbehandlung angeht oder wie man mit Flüchtlingen umgeht. Und halt Merkel hat halt die ganz gegenteilige Meinung dazu, wo es halt dann wirklich ziemlich zugespitzt zwischen den beiden zulief und man sogar, ich glaube, vermuten hätte können, dass eben Merkel abgesetzt werden soll oder dass es halt zu einer Neuwahl kommt. Also im schlimmsten Fall. Also ich würde schon sagen, der Stuhl ist jetzt schon noch um einiges mehr angeknackst von unserer Kanzlerin. Gerade durch das. Also man merkt halt, es gibt halt viele, viele Spannungen hat auch zwischen CDU und CSU.
Bezüglich der Trump-Kim, diesem Treffen der beiden, da gibt es auch ein kleines Detail, das in den Medien nicht so wirklich aufgekommen ist. Und, das war ungefähr eine Woche, glaube ich, vorher hat sich Kim Jong-un mit Lavrov getroffen, also dem Außenminister von Russland. Und was der genaue Inhalt dieses Gesprächs war, ist nicht bekannt. Und einige spekulieren vielleicht, dass Putin durch Lavrov halt eine Message an Kim gesendet hat, wie er am besten mit den Amerikanern umgehen soll, wenn die nächste Woche oder sowas in der Art. Das ist natürlich nur Spekulation, es ist aber interessant, dass das kurz davor stattgefunden hat.
Ja, ja, durchaus vorstellbar, ja. Interessant finde ich nur, gerade jetzt, um hier zurück auf Deutschland zu kommen, es gab eine Zeit lang, wo es halt wieder ziemlich viel gesellschaftlich passiert ist, sehr viele Messerstechereien und Morde, auch weltweit, also auch zum Anfang der WM gerade gewesen in Russland, dass ein Taxifahrer aus Versehen irgendwo reinfuhr, dann ist dort was passiert, da was passiert und dann in zur selben Zeit fing es halt auch an, zwischen Merkel und Seehofer zu kriseln, zumindest halt, was halt die Medien dann berichtet haben, also es war schon ein interessantes Zeitspiel, dass halt Gesellschaft irgendwo verrückt spielt und dann halt dann auch auf der politischen Ebene natürlich dann auch richtig anfing zu kriseln. Das ist der Zeitpunkt. Genau, und das Ganze wurde auch noch zusätzlich angeheizt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das war halt auch ein Tweet gewesen von einem Titanic-Redakteur. Der hat das geschrieben unter dem Namen einer Zeitung, das ist halt Ich hab leider nicht meinen genauen Wortlaut im Kopf, aber sinngemäß darum, dass halt Seehofer sich halt abspalten will von der CSU. Und das hat halt ziemliche Turbulenz gewonnen, dieser Tweet von dem Redakteur der Titanic.
Ja, zumindest scheint die CDU ziemlich gespalten zu sein.
Ja.
In so eine, eigentlich die ursprüngliche konservative Richtung und die Richtung eben, die Merkel anschlägt, die eher sehr liberal ist. Mhm.
Ja. Ja, ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, also dass die CDU ja eigentlich immer eben die konservative Kraft war in Deutschland und sich halt, also ich weiß nicht, man kann es vielleicht auch jetzt nicht nur Merkel in die Schuhe schieben, das ist ja zum Beispiel auch in den USA gab es ja eine ähnliche Entwicklung und auch in England und eigentlich überall, dass halt die konservativen Parteien einfach ja immer mehr sozialpolitisch sehr liberale Werte übernommen haben, also Stichwort Schwulen-Ehe, also Homo-Ehe, Migration und also ja, eigentlich sehr viele Frauenrechte und keine Ahnung, also sehr viele Themen, wo die konservativen Parteien eigentlich das sagen, was vor 10 Jahren die Grünen gesagt haben, so nach dem Motto, ne? Also es ist mal ein bisschen überspitzt formuliert und dadurch ist es natürlich logisch, dass dann halt auch ein Vakuum entsteht oder sage ich mal einfach eine gesunde konservative Einstellung einfach nicht mehr repräsentiert werden in der Politik. Ja. Und klar wird dann halt sowas wie die AfD gewinnt natürlich dann, weil sie dann halt diese Sachen sagen, die früher ganz normale konservative Positionen waren, aber die halt seit, sage ich mal, 10, 20 Jahren immer weiter zurückgedrängt wurden. Und natürlich ist es dadurch auch klar, dass dann halt die Konservativen, die es noch gibt, sag ich mal, in den Parteien, in CDU und CSU, dann halt auch sagen, nee, also so geht's nicht weiter. Und dass es da halt eine gewisse Spaltung gibt und dass dann halt Horst Seehofer das auch bedienen muss, ne? Also
ich wollte noch mal kurz, ich habe mal eben das Google gefragt nach diesem Tweet. Da hat sich kurz danach herausgestellt, dass das wohl wieder zurückgezogen wurde. Also dass der Titanic-Redakteur da andere Redakteure hinters Licht geführt hat. Mhm. Also dass die CDU nicht das Bündnis aufkündigen wollte mit der CDU. Ich wollte das nur kurz einwerfen. Aber das ändert nichts daran, dass der also zwischen den beiden Schwesternparteien ja der Ton auf jeden Fall schärfer geworden
ist. Definitiv, ja, ist er. Ja. Definitiv, ja. Ja, schon interessant, was so ein Tweet so auslösen kann. Es ist einfach heutzutage, ja, wirklich ein paar Zeichen und zack, und ein Bild dazu mit einer falschen Unterschrift von einer Zeitschrift und
dann Bild-Zeitung, Fokus Online, NTV haben das alle aufgegriffen. mussten dann alle auch wieder zurückrudern. So, das ist aber auch lustig, ne? Alle beklagen sich über Fake News und keiner nimmt sich dann die Zeit von den großen Redaktionen, die nun wirklich die Verantwortung haben, solche Sachen zu prüfen. Die springen da einfach wie blind drauf und verbreiten es halt einfach weiter. So.
Das macht halt die Springer AG. Ja. Wollte ich jetzt einfach mal so.
Die springen halt rum. Die können ihre Pferde nicht mehr zügeln. Ja, genau. Lerner fragt halt gerade, was ist das? Kann wieder Auslöser einer Lawine sein und fragt halt dann, wohin diese Lawine wohl geht. Das ist wirklich, ja, gute spekulative Frage.
Ja, ist die Frage, was kommt nach Merkel, ne? Mhm. Weil Merkel wird ja auch nicht immer da sein.
Nee. Mutti muss irgendwann mal in Rente gehen.
Ja.
Die Frage ist dann, wird es besser, wenn Merkel nicht mehr da ist?
Gute Frage,
ja. Also was auch immer man von ihr hält, aber sie ist zumindest eine sehr erfahrene und gewiefte Politikerin. Ja. Und wenn man sich jetzt vorstellt, irgend so ein Greenhorn, der keine Ahnung hat, wie diese ganzen Spiele funktionieren, wird wahrscheinlich auch die Sachen dann eher noch schlimmer machen. Wer weiß.
Ich fand es halt auch aus der Perspektive interessant, weil wir hatten ja das Thema Flüchtlinge schon gehabt oder Flüchtlingskrise, dass eben die halt ausgenutzt werden, damit es halt zu einer Destabilisierung innerhalb von Deutschlands kommt. Die Destabilisierung ist natürlich vorrangig angesiedelt, damit halt die Bevölkerung gegeneinander losgeht, aber die hat es jetzt sogar schon so weit geschafft, dass eben auch Politiker sich gegenseitig angehen. Das ist halt das Gefährliche oder ist ein Schritt weiter letzten Endes. Und fast eine erfolgreiche Zielerreichung, würde ich sagen.
Und ziemlich vorhersehbar eigentlich.
Ja. Mal gucken, wohin wir danach kommen. Wir hatten jetzt auch jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, ob ihr das besser verfolgt habt als ich, mit diesem Flüchtlingsschiff, was, ich sage jetzt mal, 2 Wochen vor der italienischen Küste war.
Als Malta dann aufgenommen hat. Ja.
Genau, wo halt auch deutsche NGOs dahinter stecken sollten, hinter diesem Schiff. Mhm. Ich habe es leider nicht so genau verfolgt, aber ja.
Ich habe nur mitbekommen, dass der deutsche Kapitän dann vor ein paar Tagen reinzitiert wurde von den Behörden dort, um eben Frage und Antwort zu stehen, warum denn das Schiff überhaupt dort hingesteuert hat. Ja.
Wird halt immer wieder neues Öl ins Feuer geschüttet sozusagen, damit das Thema nicht ordentlich behandelt werden kann und man halt wirklich sachlich darüber diskutieren kann. Und die andere negative Seite ist natürlich auch, gerade wenn es halt um Messerstechereien geht, tauchen halt auch wieder Nachrichten auf, dass halt junge Flüchtlinge halt auch eine Notärztin Zähne ausgeschlagen haben, die halt helfen wollte und halt immer solche negativen Geschichten auch hört. Das ist halt dann, was die Lage einfach nicht verbessert. Und so liest man halt öfters, dass Messerstechereien stattfinden und halt Gewalt und so weiter und so weiter.
Ja, es ist so ein schizophrenes Spiel. Ne? Auf der einen Seite liest man eben viel über diese Gewalt und die findet ja auch statt. Also es ist ja nicht so, dass die diese vielen jungen Männer, die hierher kommen als Flüchtlinge, dass es da nicht große Probleme gibt. Auf der anderen Seite wird dann wieder das runtergespielt in den Medien und gesagt, ja, schaut doch mal hier die Statistiken und stimmt alles gar nicht und das ist alles kein Problem und so. Und das trägt alles zu dieser unglaublichen Polarisierung bei. Und was du vorhin meintest, finde ich auch sehr richtig. Also man kann halt nicht mehr rational darüber reden. Ne? Also man kann halt nicht mehr, wenn man jetzt hier vor Ort ein Problem hat mit Flüchtlingen, die vielleicht irgendwo Unruhe stiften oder so, kann man darüber nicht reden, weil das gibt's ja nicht, ne? Es darf es ja nicht geben. Auf der anderen Seite wird natürlich auch das total übertrieben teilweise, je nach politischer Richtung. Und dann kann man darüber auch nicht sachlich reden. Also es ist einfach unglaublich, wie da die Emotionen hochkochen, statt dass man wirklich mal ganz offen und ohne irgendwelchen ideologischen Quatsch über diese Probleme und die Situation nachdenkt und was man da lösen kann und so. Also das ist schon eine Riesenspaltung.
Ja, mit dem Schwarz-Weiß-Denken wird ja eigentlich auch das verhindert, was ja eigentlich, was aber gleichzeitig propagiert wird, dass Integration möglich ist, aber Integration, also wirklich so, dass eine ja, dass Menschen mit einem anderen Hintergrund aus einem anderen Land hier Fuß fassen und wirklich ankommen können, setzt eben voraus, dass man über Sachen redet und dass man eben auch über die Sachen redet, die nicht gut funktionieren, ne? Aber das ist halt quasi, das geht nicht. Aber dann ist eigentlich auch klar, dass es nicht funktionieren kann. Dann wird es immer einen Teil geben, der dagegen ist oder der die Probleme sieht und natürlich wütend wird, wenn auf offizieller Seite darüber nicht gesprochen wird. Also eigentlich wird das, was sie wollen und was sie sagen, was möglich ist, machen sie eigentlich selber unmöglich. Indem sie nicht über alles reden. Ich muss gerade so dran denken, es ist so ein bisschen, als ob du irgendwie ein Scheidungspaar in einer Therapie sitzen hast und sagst, ihr zieht jetzt einfach wieder zusammen, ihr redet nicht über die Probleme. So. Das ist so. Ja, okay, danke.
Ja, und diese Polarisierung, gerade wenn man halt sich kritisch äußert, wird man halt sofort als rechts bezeichnet oder am schlimmsten fast sogar als Nazi, obwohl man halt einfach diese Themen besprechen muss. Und da hilft halt wieder dieser emotionale Ballast nicht, wenn man sich mit solchen Begriffen oder solche Begriffe an den Kopf wirft.
Ja. Das heißt aber auch, Sie haben jetzt, sonst ist doch die WM auch immer die Zeit, wo so viel auf Seite 6 in der Zeitung passiert. Ne? Die ganzen Beschlüsse, die dann gefasst werden, während die Leute vom Fußball abgelenkt sind, das ist, entfällt dann wohl diesen Sommer. Jetzt hat ja jeder wieder Zeit.
Weiß jemand von euch von irgendwelchen Beschlüssen?
Ich weiß nur, dass in Brüssel das Parlament vorhat, ein neues Gebäude zu bauen, entweder, oder das alte zu renovieren, und dass die jetzt am Montag darüber entscheiden, ob sie diese 380 Millionen ausgeben oder nicht.
Billig.
In Brüssel, vielleicht, ja?
Ja, in Brüssel.
Genau, und dann soll es irgendwie, kommt von Lerner ein Kommentar, soll es einen Upload-Filter in der EU geben, was immer das bedeutet.
Ein Upload-Filter? Für Otto Normalmann oder was?
Wahrscheinlich, ja.
Ja, so Internetzensur-Geschichten, ne?
Also überhaupt keine russische Propaganda mehr.
Kann man gar nicht mehr hochladen.
Da müssen sie sich in Zukunft aber auch nicht mehr über russische Trolle beschweren, weil es dann auch keine geben kann, ne? Können wir uns ja jetzt schon mal merken, falls es wieder...
Ja, du nimmst dir quasi den Boom an, ne? Das ist...
Ja.
Okay, das ist dann quasi, es soll helfen, also es soll der Verbreitung von terroristischen Inhalten entgegenwirken. Es ist halt Zensur.
Ist halt die Frage, wer definiert terroristische Inhalte? Und
genau,
was sind
das? Es ist wieder die Frage der Kriterien, ja.
Ja, und dann gibt es halt auch diesen Upload-Filter. Ich glaube, was damit gemeint ist, ist also so ein Urheberschutzmechanismus, über den halt gerade abgestimmt wurde in Brüssel. Und damit soll eigentlich verhindert werden, dass dritte urheberrechtlich geschützte Inhalte auf Twitter, Instagram, Facebook und YouTube hochladen können.
Also vor allem Bilder oder?
Ja, also egal ob Bilder oder Videos oder was auch immer, ne? Also das ist so die Theorie, aber natürlich ist damit halt die Tür geöffnet, wenn so ein Mechanismus erstmal etabliert ist, dass dann halt Sachen auch runtergenommen werden können. Das sieht man ja jetzt schon auch auf YouTube oder so, dass manchmal wegen angeblichen Urheberrechtsverletzungen werden Sachen runtergenommen, die vielleicht politisch nicht ganz opportun sind. Aber andere Leute machen das ganz genauso und da passiert es dann nicht. Also das ist schon... so ein Problem.
Also Zensur könnte man letztendlich sozusagen. Ja, interessant.
Und das soll dann EU-weit irgendwann in Kraft treten.
Also das wurde jetzt vor kurzem, glaube ich, wurde darüber abgestimmt und auch positiv abgestimmt in Brüssel. Und angeschoben wurde das unter anderem auch vom Axel Springer Verlag.
Schon wieder.
Interessant. Und da in der EU ja so viele Menschen sind, ist es ja ziemlich unwahrscheinlich, dass da irgendwelche Bürokraten hinter den PC setzen werden und jedes einzelne prüfen werden, sondern dass dann eben irgendein Algorithmus kreiert wird, der dann dazu benutzt wird. Könnte ich mir vorstellen.
Mhm. Ja, oder dass halt, dass man, vielleicht gibt es dann auch Beschwerde oder wie auch immer das dann funktioniert. Aber dass halt angeblich soll die Kontrolle über die Inhalte dann halt bei den Verlagen liegen, also über ihre Inhalte. Ne? Mhm. Ja. Und da geht es halt auch um Monetarisierung und so. Also geht es jetzt nicht nur um diese Zensurgeschichte in Anführungsstrichen, sondern auch so, dass die Verlage, die wollen halt Geld, dass Google und Facebook und so weiter halt mit ihren Inhalten Geld verdienen und so. Also das ist auch in diesem ganzen Medienkrieg. Also das muss man vielleicht auch in dem Kontext sehen, dass das halt, also so, ich habe so das Gefühl, diese alte Medienwelt, die stirbt halt so langsam, langsamen, qualvollen Tod. Und die wollen sich halt noch nicht damit abfinden, dass es so ist, sondern das sind halt so die letzten Kämpfe und was natürlich auch hässlich werden kann. Ne? So sterbende Systeme, die teilen ja auch gern nochmal aus in ihren letzten Zügen.
Das Internet ist sozusagen zu freizügig, zu offen, zu nah an der Wahrheit. Nicht immer natürlich, aber des Öfteren.
Ja, und es ist halt eine Konkurrenz, ne? Also dass einfach die Leute halt dann immer weniger ferngucken, sondern schauen sich halt irgendwelche YouTube-Typen an oder man liest halt irgendwelche Online-Medien, die einem halt gefallen, aber man liest nicht unbedingt jetzt die klassischen Zeitungen und also da verschiebt sich ja natürlich auch sehr viel.
Die alternativen Medien kommen in den Vordergrund. Aber wir müssen trotzdem noch alle die GEZ an, also von daher werden sie schon nicht so schnell aussterben.
Aber die Springer AG ist, glaube ich, wirklich eine Notsituation in den letzten Monaten.
Na, zumindest was mir aufgefallen ist, wenn es halt um das Geld geht, dass halt immer mehr Seiten halt einfach jetzt Geld verlangen, um einfach Artikel anzuschauen. Also viele.
Das ist ja total kontraproduktiv.
Ne? Das ist total dumm, ja. Ja,
die schaufeln sich ihr eigenes Grab, wirklich. Das sind so die letzten Zuckungen, aber das ist schon auch interessant, dass diese ganze alte Medienwelt halt so langsam, aber sicher zugrunde geht und was auch immer das heißt. Ne? Das ist eine neue Entwicklung. Das heißt ja nicht, dass alles besser ist, was im Internet ist, zwangsläufig, aber es verändert sich halt. Mhm.
Und viele können sich halt nicht so schnell ändern, einfach. Wie du es halt vorhin gesagt hast, Luke, das halt einfach ein altes System ist, die hängen an ihren alten Werken fest und versuchen es halt trotzdem noch und irgendwann rennen sie halt gegen die Wand und versuchen halt nochmal auszuholen, wie du es gesagt hast.
Die gehen nicht mit dem Laufe der Zeit, gewissermaßen.
Ja, definitiv, ja. Die schwimmen nicht mit dem Strom der Zeit, die sind noch irgendwo anders.
Die sind noch im Kalten Krieg.
Oder mal wieder. Den haben sie wieder.
Stimmt, belebt. Der war ja nie wirklich weg. Mhm.
Ja. Okay. Haben wir noch etwas, was wir berichten können?
Haben wir doch eigentlich das ganze Weltgeschehen mal eben schnell abgehandelt. Ne?
Fast. Fast.
Kurz und bündig.
Kurz und bündig. Ach,
genau. Einmal durch.
Es sind natürlich noch viel mehr Sachen passiert. Wir können natürlich immer nur einen Auszug darstellen. Ah, jetzt sehe ich gerade noch einen Artikel hier. Die Zustimmungsrate für Merkel fällt rapide. 43% wollen einen neuen Kanzler.
Ja, das war mitten in der Phase von diesem Diskurs halt zwischen Merkel und dem anderen Herrn.
Ja, das heißt, die Bevölkerung ist sich natürlich auch unsicher oder würde lieber einen anderen Weg wählen. Bloß wer halt dieser Weg dann ist, das ist die Frage. Und das wissen wir selber auch nicht, wer das dann werden könnte. Warten wir mal ab.
Dazu machen wir dann in wie vielen Jahren eine Sendung? In 2? 3?
In 3 Jahren?
Genau, spätestens
da, wenn nicht vorher noch an Merkels Stuhl richtig mit einer Kettensäge gesägt wird.
Kann sie rechtlich noch einmal Bundeskanzlerin werden? Wer ist das jemals?
Ist doch bei uns nicht begrenzt.
Glaube ich auch.
Begrenzt? Ja. Okay. Nee. Also. Na gut, dann vielleicht nochmal.
Vielleicht nochmal.
Ja, ich glaube, sie arbeitet gerade hart daran, dass das nicht passiert.
Das, ja.
Aus Sicht der Wähler, ja.
Okay, ja, würde ich sagen.
Genau.
Machen wir Schluss für heute. War ein kurzer Rückblick heute mal. Und in 2 Wochen, da haben wir auf jeden Fall vor, ein Buch zu diskutieren. Titel fällt mir gerade nicht ein. Ist auf jeden Fall ein deutscher Schriftsteller. Und da geht es natürlich auch um Deutschland.
Sehr gut.
Genau, da hören wir uns spätestens dann 2 Wochen und geben die Show wieder rechtzeitig bekannt. Wenn dann nicht am selben Tag, am Sonnabend wieder. Genau, ja. Ich sag mal, ein Tschüss, wünsche Ihnen noch eine schöne WM, wer sich anschauen möchte. Und wir hören uns dann in 2 Wochen.
Rasier.
Rasier. Da.
Da.
Vielen Dank fürs Einschalten.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.